Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex. Heute zum 11. Mal. Genau 237 Mal kommt das Wort Frieden in der Bibel vor. Ganze 125 Mal wird der Begriff Krieg benutzt. Also die Verteilung scheint da ziemlich klar zu sein. In dieser Welt im Moment sieht es leider ein bisschen anders aus. Wir sind ja von Konflikten und Kriegen im Moment umgeben. Und deshalb habe ich gedacht, wir reden mal über die Friedenspotenziale und die Friedensarbeit, die Religionen leisten. Und dazu habe ich mir zwei spitzenmäßige Gäste eingeladen. Die Dame, die mir gegenüber sitzt und wie immer eine ansteckende Laune ausstrahlt, ist Titularprofessorin für Systematische Theologie an der Uni Zürich. Sie ist außerdem Research Fellow an der Uni Stellenbosch in Südafrika. Seit Anfang 2025 verantwortet sie die theologische Grundlagenarbeit bei den reformierten Kirchen Bern, Jura, Solothurn. Ziemlich viel zu tun, aber wer sagt auch, dass Frieden einfach wäre? Christine Schließer, herzlich willkommen, schön bist du da.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Und mein zweiter Gast saß schon öfter mit Christine auf einem Podium. Er ist Theologe, er ist ordinierter Pfarrer und hat über Militärethik promoviert. Seit 2006 ist er Berufsoffizier und arbeitet heute in der höheren Kaderausbildung. 2013 war er für die Friedensförderung im Kosovo im Einsatz. Dieter Baumann, vielen Dank. Schön, bist du vorbeigekommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Dieter, wenn man dich googelt, dann kommt schnell ein LinkedIn-Profil und das hast du mit dem Wahlspruch Semper Paratus überschrieben. Allzeit bereit. Ich nehme an, das ist für dich mehr als eine Phrase.
Ja, dieser Wahlspruch Semper Paratus, der kommt aus meiner Zeit als Kommandant im Kosovo. Jedes Friedensförderungskontingent der Schweiz hat ein eigenes Motto oder ein Wahlspruch. Und da haben wir uns entschieden, dass wir Semper Paratus nehmen, immer bereit. Und zwar im Sinne von, wir sind immer bereit, die Aufträge, die wir erhalten haben, entsprechend umzusetzen und uns für die Friedensförderung einzusetzen.
Und dieses allzeit bereit, das könnte fast bei Christine auch so ein Motto sein, nämlich allzeit bereit zu hoffen, könnte man sagen. In letzter Zeit wurdest du ja ziemlich oft für Interviews zu dem Thema Hoffnung und Versöhnung angefragt. Was glaubst du, warum ist das so? Warum kommen die Leute auf einmal auf dich zu?
Wenn man sich so umschaut, du hast das ja in der Anmoderation auch schon gesagt, die Signatur unserer Zeit scheint ja gerade die Krise zu sein. Wir sind quasi in einer Dauerkrise, bestehend aus vielen Unterkrisen, angefangen von der Bankenkrise, Klimakrise, Covid-Krise, jetzt wieder ganz aktuell vor unserer Haustür in Europa. Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine. Aber das sind ja nur zwei von über 50 Kriegen, die aktuell auf unserem Planeten toben. Und ich glaube, mit der Krise wächst auch das Bewusstsein, dass wir eine Hoffnung brauchen, ne? Du hast gesagt, mein Hintergrund ist ja in der Theologie und manche meiner Kolleginnen und Kollegen, die rufen nach einer Theologie der Krise. Und ich denke mir, nein, ich will eigentlich gar keine Theologie der Krise. Ich denke, wir brauchen eine neue Theologie der Hoffnung.
Bevor wir weitersprechen, habe ich euch eine kleine Definition von religiöser Friedensarbeit mitgebracht. Das Material stammt aus dem Heft Was Frieden schafft, religiöse Friedensarbeit, Akteure, Beispiele, Methoden. Und das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung aus Deutschland.
Reflektor.
Friedenspotenziale der Religionen werden in Forschung und Öffentlichkeit oft übersehen. In allen Religionen finden sich Überlieferungen, Traditionen und Erfahrungen, die Gewalt eindeutig ablehnen, die Frieden fordern und fördern. Im Alltagsverständnis bedeutet Frieden die Abwesenheit von Krieg und physischer Gewalt. Friedensarbeit von Religion strebt jedoch nach einem positiven Frieden. Er umfasst der Definition nach neben der Abwesenheit physischer Gewalt gerechte politische Strukturen, weitgehende soziale und ökonomische Gerechtigkeit, kulturelle Rechte, Chancengleichheit und den respektvollen Umgang miteinander. Dieter, du sprichst in deiner Arbeit eigentlich öfter als Theologe oder als Berufsoffizier? Oder geht das beides zusammen?
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Natürlich in meiner Alltagsarbeit in der Schweizer Armee, da spreche ich als Berufsoffizier, als Staatsbürger, der diesen Beruf gewählt hat. Das ist mir wichtig, weil die Schweizer Armee oder die Institution Armee ist eine säkulare Institution. Deshalb verwende ich dort auch oder bin ich dort nicht Theologe oder argumentiere ich theologisch, sondern militärisch, säkularphilosophisch und vor allem basierend auf unserer Verfassung und auf unseren Gesetzen. Wenn ich so an einem Podcast bin, wie jetzt heute bei dir, dann bin ich der Theologe, der sich mit der Militärethik auseinandergesetzt hat und diese Tradition oder diese Fragestellung analysiert hat. Es ist mir aber auch wichtig, dass dann klar ist, ich bin nicht als Vertreter der Schweizer Armee hier oder der offiziellen Position des Verteidigungsdepartements, sondern das ist meine Arbeit, meine wissenschaftliche Arbeit, die ich neben meinem Beruf mache. Und dann vor allem, wenn es öffentliche Anlässe sind, nicht im kirchlichen Umfeld, ja, dann bin ich eben der interessierte Bürger, der sich zu diesen Fragen, Themen äußern kann und will, ja, und dort versuche zu argumentieren auf eine säkulare, verständliche Sprache, ohne das Militärtechnische oder das Theologische.
Christine, du hast ja eben schon angesprochen, es gibt über 50 bewaffnete Kriege und Konflikte im Moment. Und du hast neulich in einem Interview gesagt, eine Hoffnungsperspektive aufzuzeigen, die das Leid ernst nimmt, aber darüber hinausgeht, weil sie sich weigert, dem Tod das letzte Wort zu lassen. Das ist vielleicht die Kernaufgabe der Kirche von heute. Das tönt ja nach einer ziemlich übergroßen Aufgabe, oder?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass das eine unserer Kernaufgaben heute ist als Christinnen und Christen. In einer Welt, die gezeichnet ist von Krisen, Kriegen, Konflikten, ne, wo man hinschaut, im Kleinen und im ganz, ganz Großen. Ne? Und da die Hoffnungsperspektive aufrechtzuerhalten, die wir als Christinnen und Christen haben. Und da würde ich, glaube ich, unterscheiden wollen. Hoffnung ist nicht naiver Optimismus. Also neulich sagte unser Jüngster beim Frühstück, oh nein, ich habe vergessen, für Franz zu lernen, die Franz-Woki. Oh, jetzt ist keine Zeit mehr. Naja, dann hoffen wir mal das Beste. Und da würde ich sagen, nee, ja, hat auch entsprechend nicht so ganz funktioniert bei ihm. Das ist keine Hoffnung, das ist wirklich naiver Optimismus. Und von dem unterscheiden wir uns in der christlichen Hoffnung. Unsere Hoffnung ist begründet in der Auferstehungshoffnung von Jesus Christus, der tatsächlich uns dazu verhilft, inmitten der Realitäten, die wir vor Augen haben, noch eine ganz andere Realität hochzuhalten.
Dieter, wirkt das auf dich auch sehr idealistisch oder wie würdest du diesen Gedanken kommentieren?
Nein, der ist nicht idealistisch, sondern ich denke, das ist basierend auf deiner Arbeit und deiner Aufgabe. Ich selber, wenn ich in meinem Umfeld bin, ja, versuche etwas weniger dann religiöse Bilder zu nehmen. Also Hoffnung gehört dazu, aber was können wir machen? Wie zwingt die jetzige reale Situation uns vorzubereiten?
Und da passt die Hoffnung ganz wunderbar rein, weil Hoffnung heißt ja nicht passiv abwarten, mal schauen, was passiert, sondern im deutschen Wort Hoffnung steckt ja das Wort hüpfen drinne. Also vor Erwartung unruhig zappeln. Ne? Wer kleine Kinder hat, der kann sich das gut vorstellen. Das heißt, Hoffnung ist aktiv. Hoffnung drängt nach vorne. Hoffnung will Veränderung. Schon hier und heute. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, naja, Hoffnung ist irgendwie Vertröstung auf ein besseres Jenseits irgendwann mal in ferner Zukunft. Sondern nein, Hoffnung wird aktiv, ist engagiert, sich im Hier und Heute für eine bessere, für eine gerechtere Welt einzusetzen.
Also hieß das in Übersetzung auch, wenn der Soldat jetzt im Feld tatsächlich steht in einem bewaffneten Konflikt, das geht auch nicht ohne Hoffnung. Oder ist man dann sehr realo im Kopf unterwegs?
Gut, das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich selber nicht diese Situation erlebe oder erlebt habe. In meinen Einsätzen eben im Friedensförderungsdienst ist es natürlich weniger existenziell, weil grundsätzlich der Konflikt beigelegt ist und man versucht zu stabilisieren. Und dort ist im Denken klar immer Hoffnung, weil wir waren ja oder wir sind für ein bestimmtes Ziel dort im Einsatz, nämlich dass eine Art Stabilität, Frieden, gerechter Frieden kommt. Und natürlich ist diese Hoffnung dabei, wenn man dort im Einsatz steht. Aber das ist nie zu vergleichen mit einer Situation, wie es jetzt Soldaten erleben, die in einem konventionellen, offenen Krieg sind, wo es wirklich schlussendlich darum geht, überlebt man oder überlebt man nicht. Ich denke, auch diese Soldaten haben ihre Hoffnung, aber dann halt geprägt von dem, was ihre Regierungen ihnen auch mitgegeben haben als Auftrag.
Ja, vielleicht mögt ihr beide noch ein bisschen erzählen über die Länder, in denen ihr auch wart oder geforscht habt, über diese Länder mit den Friedenseinsätzen.
Ja, also Kosovo war sicher ein wichtiger Punkt, auch für mich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil es eben nicht Theorie war. In meiner Doktorarbeit über Militärethik habe ich das versucht, aus christlicher Tradition zu analysieren, aus einer säkular-philosophischen Tradition haben wir dann Gedanken gemacht, was heißt das für die Schweizer Armee, also für die Institution Armee, all diese Überlegungen, wie kann das in die Ausbildung einfließen, in einen Einsatz, in die Führung. Aber das war natürlich alles basierend auf Texten, Gesprächen und mit meinem Erfahrungsschatz als damaliger Milizoffizier der Schweizer Armee mit unseren Wiederholungskursen. Und dann in einem Friedensförderungseinsatz zu sehen, ja, was heißt das jetzt wirklich konkret, wenn man 24 Stunden, 7 Tage mit seinen Soldatinnen und Soldaten zusammen ist, in einem Gebiet, das nicht unser Land ist, aber dann auch wie mit dieser internationalen Truppe, also der Kosovo Force, was für Kulturen haben andere Armeen, wie arbeitet man zusammen, wie arbeitet man mit der kosovarischen Regierung, und auf was muss man achten und wo sind die Probleme? Also es brachte eine Überprüfung meiner Gedanken dann auch in der Realität, was es heißt, Frieden zu fördern. Und ich denke, dort habe ich auch gesehen, alles, was du gesagt hast, was ein Friede ist, das wird ja auch berücksichtigt im Kosovo. Also es geht auch darum, dass man die politischen Strukturen, die Rechtsstrukturen unterstützt oder weiterentwickelt, dass man versucht, eine Versöhnung hinzukriegen, weil allen bewusst ist, einfach, wenn nicht mehr geschossen wird, das ist noch kein Friede. Also das ist dann einfach, es ist die Voraussetzung, aber es ist nicht ein nachhaltiger Friede.
Das ist etwas, das kann ich auch bestätigen. Die Tatsache, dass Waffen schweigen, ja noch lange nicht bedeutet, dass ein nachhaltiger Frieden erreicht ist. Und da wird es nämlich dann spannend. Wie kann man da Kontexte auch schaffen, dass sich das eben nicht wiederholt? Weil wenn man so in die Geschichte guckt, dann ist nach dem Krieg immer vor dem Krieg. Und da kommt dann so Stichworte wie Präventionsarbeit, Friedensförderung. Genauso wie das militärische Handwerk ja ein Handwerk ist, was gelernt werden muss, ist eben auch die Friedensförderung ein Handwerk. Und da muss man, ja, da muss man üben, das muss man trainieren, Haltungen, Methoden, die es da gibt, die man erlernen kann. Und das ist manchmal auch ein Missverständnis, habe ich das Gefühl, wenn man denkt, naja, wie ist das mit Frieden? Das funktioniert offenbar nicht. Naja, aber haben wir es denn versucht? Haben wir das gelernt? haben wir da Geld in die Hand genommen, Budget, Ressourcen, Personal, um wirklich Frieden zu stabilisieren und auch Präventionsarbeit und einen nachhaltigen Frieden da auf die Schiene zu setzen.
Soweit ich informiert bin, hast du über Südafrika und Ruanda das erforscht. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele geben. Was hat man dort getan?
Ein Beispiel aus Ruanda, da bin ich im nächsten Monat wieder, bin ich seit einigen Jahren, Jahrzehnten engagiert. Das ist noch ein ganz spannender Kontext. Ruanda kennt man hier fast gar nicht. Ein ganz kleines Land, halb so groß wie die Schweiz in Ostafrika. Das sprang mit einem Mal auf die politische Landkarte vor über 30 Jahren, als sich 94 der schnellste Genozid der jüngeren Geschichte zugetragen hat. Innerhalb von nur 100 Tagen wurden bis zu 1 Million Menschen ermordet, viele Millionen vertrieben. Und das Land ist bis heute dabei, mit den Folgen umzugehen. Und da ist die Frage, wie kann ein dauerhafter Friede, wie kann Versöhnung geschehen nach dem Schlimmsten, was man sich vorstellen kann, nach einem Völkermord? Und dazu muss man wissen, Ruanda ist anders vielleicht als in der Situation, die wir hier in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, eben sehr klein und eines der am dichtesten bevölkerten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, die Menschen können sich da nicht einfach aus dem Weg gehen. Man hat nicht klare Grenzen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland, Polen, Frankreich klar getrennt. Das funktioniert dort nicht. Das heißt, wenn die Täter dann aus den Gefängnissen kommen. Und jetzt nach 30 Jahren ist die Zeit, wo eben auch die ganz schweren Strafen abgesessen sind. Ja, wo sollen die hin? Die gehen zurück in ihre Dörfer. Das sind oftmals die Orte, wo auch die Gräueltaten passiert sind. Und da habe ich Menschen kennengelernt, Geschichten gehört. Das flasht mich ungemein, wo man denkt, krass, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Versöhnung nach einem Völkermord. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel, um das konkret werden zu lassen. Ich habe dort einen Menschen kennengelernt, Christophe Mboningabo, dem wir mittlerweile gut befreundet sind. Er hat den Völkermord überlebt, seine Familie ist aber umgekommen und er erzählte mir, dass er überlegt hat, sich den Rebellen anzuschließen, quasi Rache in die eigene Hand zu nehmen. Und er hat dann gehört, wie Gott klar zu ihm sprach, dass er sich nicht der Rache hingeben soll, sondern sich für Versöhnung einsetzen soll. Und da hat er dann quasi zuerst alleine eine, wir würden sagen FBO, eine Faith-Based Organization aufgebaut, CARSA, ein Akronym, Christian Action for Reconciliation and Social Assistance. Und eines der Projekte bei CARSA, die ich besonders eindrücklich finde, ist, dass ausgewählte Täter-Opferpaare, die haben dann schon einen gewissen Prozess durchlaufen, die bekommen eine Kur. Und das ist richtig was Großes, ne, in dem Kontext. Und um diese Kuh kümmern sie sich gemeinsam. Die Kuh bleibt zunächst bei der Familie des Opfers und eine Kuh, ja, muss versorgt werden mehrmals am Tag. Und der Täter kommt zur Familie des Opfers und hilft mit, sich um die Kuh zu kümmern. Was passiert? Wir haben einerseits das, was wir vielleicht ein klassisches Entwicklungsprojekt nennen würden. Die Kuh gibt Milch, man kann die auf dem Markt verkaufen, generiert ein kleines Einkommen, kann die eigene Familie besser versorgen. Aber es passiert noch was. Über die Wochen, über die Monate wachsen ganz, ganz langsam Beziehungen. Beziehungen können heilen. Und Versöhnung, nicht von heute auf morgen, das braucht lang. Aber Versöhnung kann stattfinden. Und das sind für mich so Best-Practice-Beispiele, wo sich für mich Himmel und Erde berühren.
Christine, glaubst du denn, dass so ein Frieden, ein nachhaltiger Friede oder Dieter hat es eben genannt, ein gerechter Friede erst entstehen kann, wenn das Militär abgezogen ist? Oder hast du auch erlebt, dass es so, ja, wenn Truppen anwesend sind, dass das eigentlich vielleicht sogar ganz hilfreich ist?
Viele Konflikte sind ja asynchron. Also da ist ja nicht überall auf der Landkarte, auf der Landkarte quasi dasselbe los, sondern es gibt Gebiete, die sind heiß umkämpft, andere Gebiete ist es ein bisschen ruhiger. Dieter, du kennst dich da natürlich sehr viel besser aus als ich. Und von daher kann man auch schon quasi mitten im Konflikt, natürlich, wenn man gerade in den Bunker rennt, ist das Ganze schwierig, aber schon innerhalb eines Konfliktes schon Wege bauen für spätere Versöhnung. Mhm. Der Dichter Hölderlin hat das mal sehr schön gesagt, Versöhnung mitten im Streit. Das klingt ja total paradox. Mhm. Aber ganz viele Beispiele zeigen, dass eben schon innerhalb eines Konflikts, also es macht einen Unterschied, wie der ausgetragen ist, dass sich da tatsächlich schon mögliche Wege anbahnen lassen, die später dann tatsächlich auch hilfreich sein können für Versöhnung, für einen nachhaltigen Frieden.
Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, was kann das Militär dazu beitragen? Und es ist die Frage, wie wird der Militäreinsatz durchgeführt? Und das ist eine wichtige Aufgabe, wenn man die Armeen vorbereitet oder die Soldaten. Also wie sollen sie sich verhalten, wie sollen sie kämpfen? Weil je nachdem ermöglicht das dann auch im Nachhinein einen schnelleren Friedensprozess. Also wenn Soldaten klassisch Kriegsverbrechen begehen, die sich an der Zivilbevölkerung vergehen, Massaker verüben, dann erschwert das eine friedliche Nachkriegsordnung massiv. Und deshalb ist es auch entscheidend, wie trainiert man die Soldaten und wie, mit welcher Ideologie schickt man sie dann in den Einsatz. Ein sehr eindrückliches Beispiel aus unserer eigenen Schweizer Geschichte. Der Sonderbundskrieg war ja der letzte Krieg in der Schweiz, ein Bürgerkrieg. General Dufour hat dann auch einen Tagesbefehl geschrieben, seinen Truppen, also der Sonderbundstruppen, und hat ihnen gesagt, Soldaten, also sinngemäß, Soldaten, ihr müsst aus diesem Kampf nicht nur siegreich hervorgehen, ja, das ist der Auftrag, wir müssen, sondern auch ohne Fehler und Tadel. Man muss sagen können, ihr habt tapfer gekämpft, aber nicht grausam. Und er hat auch seinen direkt unterstellten Kommandanten den Auftrag klar gegeben, was sie machen dürfen und was nicht. So kam es auch zu keinen Plünderungen oder zu Massakern. Und das ermöglichte dann nach anderen Kantone wieder in diese Tagsatzung zu nehmen und mit ihnen dann schlussendlich sogar die Bundesverfassung zu schreiben. Also ganz entscheidend, wenn Dufour irgendwie gesagt hat, es geht darum, Rache zu üben oder wir müssen diese jetzt vernichten und seine Soldaten so geschickt hätte, dann denke ich, wäre die Geschichte dann anders herausgekommen. Wie ist das Mindset der Soldaten, die eingesetzt werden, aber auch der Kommandanten natürlich? Und kann man, ich weiß, das ist extrem schwer, ich habe es selber nicht erlebt, aber unter diesen extremen existenziellen Bedingungen, wenn man kämpfen muss, töten muss, aber auch schwer verwundet werden kann, dies nicht aus den Augen zu lassen, dass es schlussendlich nachher weitergehen muss.
Du sprichst da was ganz Entscheidendes an, vor allem die Seite der Kämpfenden. Da kommt mir ein Beispiel in den Sinn von Anfang des Ukraine-Kriegs, das den Blick nochmal auf die andere Seite lenkt, die Seite der Bevölkerung. Und zwar gab es kurz nach Beginn, also der Krieg hat natürlich schon viel früher angefangen, als im Februar 22 das eskaliert ist, im März in einem kleinen Ort in der Nähe von Tschernobyl sind russische Einheiten vorgerückt, haben den Ort eingenommen und haben den Bürgermeister gefangen gesetzt. Und da ist Folgendes passiert. Da ist die Bevölkerung auf die Straße. Die sind geschlossen, unbewaffnet auf die Straße gegangen und haben dort friedlich protestiert, haben Lieder gesungen, also haben ihre kulturelle Identität hochgehalten und haben es tatsächlich geschafft, dass sie eingeladen wurden zu einem Gespräch mit dem Kommandanten vor Ort. Und sie haben erreicht, dass der Bürgermeister freigelassen worden ist und dass keine Gräueltaten verübt worden sind. Dafür haben sie sich bereit erklärt, alle Waffen abzugeben. Sie haben sich auch bereit erklärt, dass ihre Häuser durchsucht werden konnten, dass das eben sichergestellt werden konnte. Und die Truppen sind dann weitergegangen, nicht nur aufgrund dieser Aktion, sondern auch aufgrund der höheren Befehlskette. Aber wir haben dort keine Massaker, wie wir beispielsweise dann in Butscha oder in anderen Orten hatten. Und das finde ich solche Beispiele, die ja letztlich spontane zivile Bewegungen waren. Das waren ja Menschen, die jetzt nicht unbedingt trainiert waren in Civil Resistance, zivilen Widerstand. Aber das zeigt auch, was das zum Teil bewirken kann.
Es klingt ja fast wie ein kleines Wunder. Also heute im 25 könnte man sich diese Episode schon fast nicht mehr vorstellen, glaube ich, leider.
Das kommt ganz drauf an. Also das ist auch etwas, was mir in den Medien tatsächlich ein bisschen zu kurz kommt, die empirische Evidenz, was die Effizienz und die Erfolgsaussichten von zivilem Widerstand angeht. Da gibt es total spannende Studien, zum Beispiel an der Universität Harvard, die beiden Konfliktforscherinnen Erika Chenoweth und Stefan. Sie haben ganz unterschiedliche Beispiele aus der Geschichte und aus der Gegenwart untersucht und weisen dort unter anderem nach, wie erfolgreich und wie nachhaltig solche zivilen Widerstandsbewegungen sein können. Ist ganz klar, sie haben keine Garantie auf Erfolg. Sie sind auch nicht immer erfolgreich. Aber wenn wir uns angucken, das sind militärische Einsätze auch nicht.
Mir kommt das aber auch so ein bisschen vor, wenn ich das so lese, diese Friedensarbeit, die geleistet wird, ist manchmal auch ein bisschen das Scherben auflesen nach dem Krieg. Wäre es nicht vielleicht besser, wir würden da viel früher ansetzen? Oder kommt ihr immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Nee, du, also da rennst du bei mir offene Türen ein. In der Friedensethik spricht man von, ja, man kann vielleicht sagen, drei unterschiedliche Phasen. Da gibt's das Jus ad bellum, also das Recht zum Krieg. Man überlegt sich, liegen zum Beispiel gerechte Gründe vor, dass man überhaupt in einen Krieg einzieht? Gibt es eine gerechte Autorität, ne, die den Krieg überhaupt verantwortet? Und dann gibt es das, Dieter, was du gerade geschildert hast, das Jus in bello, also die Kriterien innerhalb eines bewaffneten Konflikts, innerhalb eines Krieges, der Schutz von Nichtkombattanten zum Beispiel, die Verhältnismäßigkeit, solche Regeln. Und dann gibt's aber auch, und das ist eine Errungenschaft tatsächlich der neueren Friedensethik, das andere, das haben wir quasi schon seit Augustin und davor schon, und das ist das Jus post bellum, also das Recht nach dem Krieg, quasi das Recht nach dem, ja, die Tinte vielleicht gerade noch am Trocknen ist im Friedensvertrag. Wie kann man verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt? Und da kommt man dann eben zu solchen Konzepten, wie kann Versöhnung stattfinden? Wie kann Vergebung stattfinden? Was ist eine gerechte Erinnerungskultur? Gibt es nur eine Erinnerung der Sieger, die quasi alles andere auslöscht? Was steht in den Schulbüchern? Ich war nach der Schule für ein Jahr in Japan und das ist jetzt natürlich auch schon sehr lange her, aber in den Geschichtsbüchern damals stand noch, Japan hat den Zweiten Weltkrieg verloren. Punkt. Nichts weiter. Da ist man mittlerweile zum Glück auch dran und sieht das Ganze auch differenzierter, auch die Gräueltaten, die begangen wurden. Frage eben nach einer gerechten Erinnerungskultur. Dealing with the past, wie gehe ich mit der Vergangenheit um? Stereotypen. Die waren schon immer so. Die können sich nicht ändern. Ne? Also wie gehen wir da ran, um Frieden nachhaltig zu sichern?
Ja, es beginnt schon viel früher. Und dort, wo ich arbeite, sage ich, ja, es beginnt schon in der Ausbildung der Soldaten. Ich kann nur für die Schweizer Armee sprechen. Wir haben Militärethikausbildung geht es eben genau um diese Fragen, für was darf nach unserer Verfassung unsere Armee eingesetzt werden? Was ist ihr Auftrag? Was ist ihr Zweck? Aber dann auch, wie führen wir unsere Soldaten? Was sind die Merkmale einer guten Führungsperson? Wie soll sich der Soldat verhalten, dass er eben die Regeln des Kriegsvölkerrechts nicht nur kennt, sondern auch verinnerlicht hat? Also, dass es zu einer Grundhaltung wird, die dann in einem möglichen Einsatz auch seine spontanen Affekthandlungen steuert. Und das gelingt nach meiner Erfahrung oder Überzeugung nur, wenn man eben diese Themen thematisiert, wenn man sie in Übungen einbindet, dass sie das erleben und nachher mit den Soldaten und Soldatinnen reflektiert. Das widerspricht sich auch nicht mit dem Militärtechnischen. Natürlich, jede Funktion muss sein Handwerk beherrschen, muss seine Waffen beherrschen, die Einsatzverfahren kennen. Aber dazu gehört dann eben, darüber hinaus gehört auch dazu, dass man sich mit unseren Soldatinnen und Soldaten austauscht. Ja, und was heißt jetzt das, wenn wir in den Einsatz gehen? Wieso? Wer entscheidet? Das muss auch in Schulen beginnen. Also wie geht man mit Konflikten um? Wie kann man sich friedensförderlich verhalten? Ja, das ist eigentlich eine Grundaufgabe. Mhm. Wie geht man mit negativen Emotionen um, wie geht man mit Hass um? Wir alle haben ja negative Emotionen, und ich denke fast alle, außer die Heiligen. Aber, aber ja, wir sind Menschen und das ist klar, da kommen solche Gefühle auf. Und gerade eben, wenn man in einem militärischen Umfeld ist und dann in einem Einsatz auch existenziell bedroht ist, dann muss man sich bewusst sein, was mache ich mit den Rachegefühlen, mit den Hassgefühlen, was mache ich, wenn die andere Seite eben Gräueltaten begonnen hat, sich nicht an das Kriegsvölkerrecht hält, meinen Kameraden massakriert hat, meine Zivilbevölkerung, wie reagiere ich dann, wenn ich auf sie treffe? Also wie gehe ich mit diesen sehr menschlichen Gefühlen um?
Die Christine hat das angesprochen, die Gründe für den Krieg, eben da gibt es Thomas von Aquin, dass man sagt, es muss irgendwie verhältnismäßig sein, es muss gerechtfertigt sein. Dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, beschlossen, eigentlich ist Angriffskrieg total verboten. Trotzdem gibt es ja überall Kriege auf der Welt und es ist ja merkwürdig, dass er da trotzdem noch geführt wird, obwohl wir doch irgendwie zur Erkenntnis gekommen sind, auch zu der christlichen Erkenntnis, Krieg ist von Gott nicht gewollt. Dieter, wenn ich dich jetzt ein bisschen mehr als Theologe anspreche, warum denkst du, dass solche Stimmen das derzeit in der Welt so schwer haben?
Also wenn du mit der Aussage, Krieg ist von Gott nicht gewollt, die einen großen Teil der christlichen Kirchen oder der Verlautbarungen und Wortführerinnen und Wortführer von christlichen Kirchen hast, ja, dann gebe ich dir recht. Es gibt auch der ÖRK die Aussage, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Ja, was will Gott? Oder das Problem mit einer solchen Aussage ist dann eben auch, Kreuzzüge wurden begründet mit Gott will es. Also damals wollte Gott anscheinend einen Krieg. Wie ich mein Gottesbild habe oder was ich lerne aus unserer Tradition, ja, Gott kann man sagen, Gott will nicht Krieg, sondern Frieden. Aber eben, wenn man so direkt sagt, was will Gott, wissen wir das. Wir können nur argumentieren, was haben wir darüber nachgedacht, was ist unsere Tradition. Und das in einem säkularen politischen Diskurs einbringen. Also, ich bin der Meinung, die Kirche soll sich pointiert äußern, die reformierte Kirche soll sich pointiert äußern. Aber im politischen Gespräch braucht es eine Sprache, die nicht so theologisch ist. Weil es kann dann jemand gut sagen, ja, wenn Gott das nicht will, so what? Also für meine Überzeugung. Also braucht es wirklich eine Übersetzungsarbeit, dass man versucht zu erklären, wir als Kirche oder die Kirche ist auf diese Position gekommen, weil eben diese Erfahrungen gemacht wurden. Wir versuchen, diese Texte so zu verstehen. Und dann, was heißt das in unserer säkularen politischen Gesellschaft, Gemeinschaft oder in einer multikulturellen Gemeinschaft für unser Zusammenleben?
Ich würde vielleicht auch gerne noch geschwind darauf reagieren, weil das ist eine Frage, die treibt mich tatsächlich auch um. Ne? Also einerseits Frieden, ja, irgendwie will man das ja, sei es christlich begründet oder auch nicht. Man muss auch nicht Christin sein, um Frieden gut zu finden.
Das kann man ja auch wirtschaftlich gut finden. In Friedenszeiten kann man besser Handel treiben. Das ist jetzt auch schon mal.
Wobei Frieden ist, Krieg ist unglaublich lukrativ.
Ja, gut, aber das ist, je nachdem, mit was man handelt.
Genau. Und also einerseits, ne, für Frieden findet man gut, will man haben, und andererseits guckt man sich um und stellt fest, ja, faktisch sieht das aber nicht sehr friedlich aus bei uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Aspekt vielleicht etwas ist, das hat der Alttestamentler Walter Wink mal genannt, den Mythos von der erlösenden Gewalt. Dass wir quasi denken, wenn es irgendwie Probleme gibt, Konflikte und so weiter, in Afghanistan, Irak, was auch immer, dann ist Gewalt die Lösung. Oder auf dem Pausenhof, ne? Zack, der hat was. Also man ist relativ schnell bei der Gewalt und glaubt, dass das ein gutes oder zumindest ein effizientes Mittel ist, Probleme zu lösen. Und ich glaube, dieser Mythos hat uns nach wie vor noch sehr fest im Griff. Mhm. Weil wenn wir angucken, ne, ich habe gerade Irak schon angesprochen, Libyen zum Beispiel, Afghanistan. Das sind jetzt Kontexte aus der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit. Zum Beispiel Afghanistan. 20 Jahre lang Einsatz dort, ja, sollte nachhaltigen Frieden auf die Spur setzen. Ne? Was ist das Ergebnis? 240.000 getötete Menschen, über 5,5 Millionen Menschen, die vertrieben wurden. Ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, was der gekostet hat. Die Gesamtkosten werden auf, man kann es gar nicht genau sagen, das spricht ja für sich, aber ungefähr 3 bis 4 Billionen US-Dollar. Ganz zu schweigen von dem unendlichen Leid. Und haben wir Frieden in Afghanistan? Haben wir nachhaltigen Frieden in Libyen? Ein Failed State? Wie sieht's aus, zum Beispiel in der DRC? Das sind Kontexte, über die berichten unsere Medien relativ wenig. Aber dass das, was uns quasi als erstes in den Sinn kommt, wenn es Probleme gibt, Gewalt, wir schicken Truppen, dass das längst nicht so zielführend ist, wie wir vielleicht hoffen oder denken. Und das finde ich dann noch interessant, weil wir scheinen oft nur zwei Alternativen zu sehen. Entweder wir machen gar nichts oder aber wir reagieren mit Gewalt. Aber dass da noch ein unglaublich großer Spielraum ist zwischen unterschiedlichen Ansätzen, kreativen Ansätzen, Ansätze, die empirisch bewiesen funktionieren. Dieser große Spielraum, der kommt mir manchmal tatsächlich zu kurz. Also mir fehlt da die Kreativität.
Müssten denn die Kirchen sich eigentlich lauter machen und sagen, hey, hier unsere Friedensförderung, das ist eine wahnsinnige Ressource.
Ganz genau, weil es gibt ja die tollen Beispiele. Zum Beispiel Sant'Egidio, eine katholische Kommunität aus Italien, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass dieser furchtbare Bürgerkrieg in Mosambik beendet wurde. Einfach weil sie hatten Leute vor Ort, sie haben Vertrauen genossen von den ganz unterschiedlichen Playern. Und sie konnten ihre religiösen Ressourcen auch mit hineinbringen. Oder zum Beispiel Leyma Gbowee, eine großartige Frau, hat den Friedensnobelpreis gekriegt. Sie hat es mit ihren Mitstreiterinnen geschafft, ökumenische Mitstreiterinnen, interreligiöse Mitstreiterinnen, dass dieser unsägliche Warlord Charles Taylor in Liberia, der ist ja bekannt geworden durch seinen Einsatz von Kindersoldaten, den hat sie quasi gewaltfrei in die Knie gezwungen. Das sind Sachen, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, dass sowas in der Praxis funktioniert. Und doch ist es möglich.
Was würdest du sagen, was muss man aber auch tun, dass solche Versöhnungsprozesse, die, wo du gesagt hast, die in Gang gesetzt werden, dass das auch nicht zu so einem billigen Frieden führt, dass das wirklich was Nachhaltiges ist, weil manchmal habe ich so das Gefühl, es ist ein bisschen Tünche, oder? Mhm. Wir sind jetzt alle wieder gut, gerade in Staaten, wo du erzählt hast, die Leute leben sehr eng zusammen, mein Nachbar ist vielleicht derjenige, der meinen Onkel umgebracht hat.
Du hast erwähnt, ich bin viel in Südafrika unterwegs. Einer meiner Kollegen dort sagte mir neulich, Reconciliation, Versöhnung, ist in Südafrika mittlerweile ein Dirty Word. Ach, also ein schmutziges Wort, ein Schimpfwort. Ich habe ihn gefragt, warum ist das so? Und er sagte genau das, worauf du anspielst jetzt, ne? Man hatte die Aufbrüche 94, 96, Wahrheits- und Versöhnungskommission, die ja Schule gemacht hat, unglaublich viel Kommission auch inspiriert hat, weltweit auch sehr, sehr viel Gutes auf den Weg gebracht hat. Aber diese ganzen Hoffnungen der damals jungen Generation, die jetzt eben nicht mehr ganz so jung ist, viele dieser Hoffnungen haben sich eben nicht erfüllt. Mhm. Korruption ist nach wie vor ein Riesenthema. Die Ungerechtigkeit. Südafrika ist nach Brasilien, glaube ich, das weltweit das Land mit den größten sozialen Ungerechtigkeiten. Mhm. Massive Probleme im Alltag, Service Delivery, Stromausfälle, ne? Also Gesundheitsprobleme und. Und eine neue Elite, wo sich vielleicht die Hautfarbe verändert hat, aber die letztlich auch korrupt ist. Mhm. Dieses Versprechen, das die Wahrheits- und Versöhnungskommission gegeben hat, oder zumindest die Hoffnung, die sie erweckt hat in vielen, sieht man jetzt, eine Generation später, hat bei vielen Menschen nicht die Veränderungen erzielt, die man sich damals erhofft hat. Und das ist jetzt tatsächlich eine Frage. Also gerade mein Kollege, der sprach von einer Ticking Time Bomb, also einer Zeitbombe, wo die jetzt junge Generation möglicherweise die Nase voll hat und das Ganze dann in Gewalt umschlägt. Und die Versprechen, die damals gegeben wurden und nicht eingelöst wurden, die haben, glaube ich, da auch einen großen Anteil. Und da müssen sich auch die Kirchen fragen, welche Rolle können wir spielen?
Ich werde oft gefragt, das Verhältnis von Kirche und Militär. Also braucht es das? Oder ob ich jetzt wegen meiner Biografie eher Kirche bin oder Militär oder was auch immer. Und die beiden Institutionen müssen klar getrennt werden. Also wir haben eine säkulare Armee, die den Auftrag hat, und bei uns ist es gemäß der Bundesverfassung, das Land zu verteidigen und Beiträge zum Frieden zu leisten, die aber auch eingebettet ist in diese, du hast es erwähnt, in diese UNO-Charta, wo auch klar definiert ist, was, und fast alle haben diese Charta unterschrieben, also das ist schon entscheidend, und wo zum Beispiel der Angriffskrieg ganz klar rechtlich verboten ist. Also militärische Gewaltanwendung darf nur noch sein, wenn entweder zum legitimen Recht auf Selbstverteidigung oder wenn der UNO-Sicherheitsrat ein entsprechendes Mandat gibt. Ich bin immer noch überzeugt, man muss in diese Richtung gehen. Auch wenn jetzt heute natürlich, klar, man sagt, aber es ist ja jetzt wieder Machtpolitik und aber schlussendlich wäre das eigentlich der Rahmen gewesen. Und die Kirche soll nach meinem Verständnis wirklich alles tun, um Frieden zu fördern. Und ein Gräuel ist mir dann, wenn ich Theologinnen oder Theologe höre, die dann wieder beginnen, quasi militärische oder Kriege zu legitimieren. Und da sage ich, nein, die Aufgabe der Kirche ist Friedensförderung und alles zu tun, dass wir einen Frieden erhalten. Und was mir wirklich ein Gräuel ist, wenn ich sehe, dass Waffen geweiht werden oder eben, ich muss nicht die Beispiele nicht bringen, sondern da sage ich nein, weil das militärische Handwerk soll heute durch säkulare Armeen innerhalb eines Rechtsstaates, innerhalb einer Rechtsordnung stattfinden. und nicht religiös überhöht werden. Ich bin auch froh, dass man nicht mehr nur pazifistisch ist im Sinne von, du sollst nicht ins Militär machen, mach Zivildienst oder verweigere, wie ich das in meinem Umfeld, als ich studiert habe, noch eher wahrgenommen habe. Also da war man fast ein Exot, wenn man gesagt hat, ja, ich mach meinen Militärdienst, weil ich das muss in der Schweiz, und ich habe sogar noch weitergemacht, ich bin Offizier geworden und studiere Theologie. Da waren dann
konntest du dir was anhören.
Ja, aber sehr, durchaus konstruktiv dann nach der anfänglichen Clash-Phase. Aber ja, natürlich ist auch gut, aber es darf nicht wieder in eine Legitimierung kippen, die dann auch wieder zu wenig differenziert ist. Es braucht Militärs. Leider in der heutigen Zeit gibt es Situationen, wo man militärische Gewalt anwenden muss. Aber eigentlich ist das christliche Proprium, das sollte nicht sein.
Dieter, du hast ja gesagt, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Religion und Staat. Und da stimme ich dir aus ganzem Herzen zu, weil sonst kommt man zu schnell in eine religiöse Diktatur hinein. Und zugleich muss man sich fragen, was ist Aufgabe von Kirche, was ist Aufgabe von uns als einzelnen Christinnen und Christen, die wir ja nun mal in dem Staat leben. Konkret wird das beispielsweise an der Frage nach Waffenlieferungen. Diese Frage wurde vor allem im deutschsprachigen Kontext hin und her diskutiert, Waffenlieferungen an die Ukraine. Und in diesem Kontext finde ich die Überlegung von Dietrich Bonhoeffer total hilfreich. Er spricht nämlich davon, dass es Momente gibt, wo verantwortliches Handeln immer mit Schuld verbunden ist. Das kann man sich in diesem Beispiel mit den Waffenlieferungen vielleicht so verdeutlichen. Wenn wir Waffen an die Ukraine liefern, dann ist ganz klar, mit diesen Waffen werden Menschen getötet. Das heißt, indem wir diese Waffen liefern, machen wir uns mitschuldig an dem Tod dieser Menschen, die dadurch getötet werden. Und zugleich gilt aber auch, wenn wir diese Waffen nicht liefern, können sich Menschen dort nicht verteidigen. Das heißt, wir haben dann eine Mitschuld am Tod der Menschen, die sich nicht verteidigen können. Wir haben hier also eine klassische Dilemmasituation, von der man sich aber nicht paralysieren lassen darf. Mhm. Und dann zu sagen, oh, bevor ich hier schuldig werde, mache ich lieber gar nichts. Und da ist Bonhoeffer total hilfreich, finde ich, dass er sagt, naja, auch nichts tun kann mit Schuld verbunden sein. Und er spitzt das zu auf den Satz, jeder verantwortlich Handelnde wird schuldig.
Würdest du dir denn aber wünschen, dass Kirchen klarer auch so Konfliktparteien in Kriegen benennen, dass man da klarer aufsteht?
Also ich erlebe das so, also dass die Kirchen das machen. Ich meine, kannst du von dem noch erzählen?
Ja, Christine kann das vielleicht eher antworten.
Dieser Stellungnahme, die ihr ja gemacht habt. Also ich erlebe nicht, dass die Kirchen nichts mehr sagen oder zu wenig. Aber auch die orthodoxe Kirche äußert sich.
Also ich erlebe tatsächlich auch so, dass in den Kirchen da durchaus die Einsicht ist, wie nötig das ist, da auch klare Kante zu zeigen und für den Frieden aufzustehen und Aggression beim Namen zu nennen. Speaking truth to power. Also die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unbequem ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formate. Also gibt es beispielsweise die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, die GEKE.
Wo du auch im Ethikbeirat sitzt.
Genau, da, von daher, das kenne ich ein bisschen besser. Wir haben damals im März 2022 haben wir direkt eine Stellungnahme veröffentlicht zum Angriff auf die Ukraine und haben da auch ganz klar benannt, wer hier Täter, wer hier Opfer ist. Und zugleich würde ich sagen, und das ist Aufgabe der Kirche, denn das können die politischen Akteurinnen und Akteure nicht. Wir können theologische Rechenschaft einfordern. Wenn Kyrill also sagt, das ist ein gerechter Krieg, das ist ein Krieg, der von Gott so gewollt ist, wir sind hier Akteure von Gott, dann ist es unsere Aufgabe als Theologinnen und Theologen und als Kirchen zu sagen, Kyrill, das ist eine Perversion des Evangeliums. Und da theologisch klare Kante zu zeigen, das haben die südafrikanischen Kirchen zur Zeit der Apartheid gemacht. Und genau das ist das, was von uns auch heute gefordert ist. Übrigens hat ja der ÖAK vor wenigen Wochen ein Kairos-Dokument herausgegeben, wo sie schreiben, jetzt ist der Kairos für einen gerechten Frieden da. Damit beziehen sie sich direkt auf das sogenannte Kairos-Dokument aus Südafrika von 1985, wo eben auch südafrikanische Theologinnen und Theologen ganz klar gesagt haben, das Apartheid-Regime, das ist Sünde, das ist strukturelle Sünde, das ist eine Travestie, eine Perversion des Evangeliums. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist unsere Aufgabe auch heute.
Wir müssen vielleicht noch kurz den Begriff Kairos übersetzen, weil wir sind hier der Podcast für die Nicht-Theologen.
Kairos ist ja ein alter Bekannter schon in der griechischen Götterwelt. Er war der Gott, der zuständig ist für den richtigen Augenblick. Mhm. Aber man muss aufpassen, dieser Gott hat Flügel an den Füßen. Mhm. Das heißt, dieser richtige Augenblick, der ist wahnsinnig schnell vorbei.
Stichwort Wahrheit. Christine, du hast auch gesagt, nachhaltiger Frieden braucht Wahrheit. Warum ist das so?
Da vielleicht auch noch mal ein Ausflug nach Südafrika. Wir kommen weit rum heute. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die schon erwähnt wurde. Ich finde es ganz toll, dass da beide Begriffe zusammen sind. Mhm. Wahrheit, Schuldbekenntnis, das ist zum einen wichtig für die Opfer. Die müssen wissen, die Überlebenden, was ist passiert? Wie wurde mein Mann umgebracht? Wo wurde er verscharrt? Und es ist wichtig, wie kann es einen Weg nach vorne geben, ohne den Blick zurück? Dass die Fakten müssen auf den Tisch. Das ist übrigens ja auch im Militär der Fall, ne? Wenn beobachtet wird, wo finden Kriegsverbrechen statt? Wie werden die dokumentiert? Das ist ein ganz zentraler Aspekt, um tatsächlich auch einen gerechten Frieden dann auch zu erzielen. Und wir kennen das ja nicht nur aus der Politik, aus dem Militär, sondern auch aus der Theologie. Wir haben nämlich sogar im evangelischen Bereich, das weiß man oft gar nicht, wir haben ein Sakrament der Versöhnung. Mhm. Also nicht nur Taufe und Abendmahl im evangelischen Bereich, die Katholiken und Katholiken haben da ja noch viel mehr, die haben 7 insgesamt. Aber wir haben tatsächlich ein Sakrament der Versöhnung und dieses Sakrament hat quasi ganz ähnliche Dimensionen, wie eben auch die Versöhnungsprozesse. Und das erste ist der erste Schritt quasi ist die Confessio, das Bekenntnis. Also, was ist passiert? Und dann auch das Zugeständnis. Es tut mir leid.
Eben genau dokumentieren, was man macht. Da wäre man wieder beim, ich sag mal, ethisch orientierten Soldaten, gut ausgebildeten Soldaten, ne?
Ja, aber man muss, wenn man die Wahrheitsthematik hat, natürlich auch die Realität sehen, was auch heute gerade abläuft. Also jede Seite will ihre Wahrheit transportieren. Also wir nennen das, das sind Informationsoperationen. Also man will das eigene Narrativ, also die eigene Vorstellung der anderen Seite oder Bevölkerung näher bringen, sie überzeugen. Früher hat man von Propaganda geredet, aber es ist meist subtiler. Und das ist dann eben bei der Frage, was ist Wahrheit oder von welcher Wahrheit reden wir, zu berücksichtigen. Dann auch, wenn jemand sich bekennen soll. Also ich bin völlig dieser Meinung, dass das so gehen muss. Aber dann muss natürlich auch eine gemeinsame Basis sein. Was ist dann eigentlich die Erzählung, der Narrativ hinter einem Konflikt? Weil sonst wird Versöhnung sehr schwierig, wenn man sich nicht einmal mehr auf den gleichen Narrativ einigen kann.
Deswegen hat man in der Wahrheits- und Versöhnungskommission auch mit 4 Dimensionen der Wahrheit operiert. Und eine davon ist eben die persönliche, also die subjektive Wahrheit, wie sie sich mir erschlossen hat, wie ich das wahrgenommen hat. Man kennt das ja auch in der Juristerei vor Gericht zum Beispiel. Du befragst verschiedene Zeugen, die haben einen Verkehrsunfall vielleicht ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass man da verschiedene Dimensionen auch von Wahrheit hat.
Also, der Weg zum Frieden bleibt ganz schön komplex, merke ich. Ich möchte Dieter noch die Abschlussfrage stellen, aber vielleicht kann Christine das auch noch anschließend beantworten. Dieter, du hast mal gesagt, Pazifismus ist nicht das Mittel, sondern das Ziel. Kann es denn eine pazifistische Gesellschaft überhaupt geben oder ist das eine Utopie?
Das ist für eine Abschlussfrage eröffnet sich ein ganzes Spektrum in meinem Kopf, aber ich versuche das einmal zusammenzufassen. Ja, da kommt immer darauf an, was man unter Pazifismus versteht oder pazifistisch. Und wir wissen ja alle, es gibt so viele Schattierungen von Pazifismus, vom völligen Gesinnungs-, Gewaltverzichtspazifismus bis zu einem Rechtspazifismus, der auch sagt, ja, das Ziel ist Frieden, aber es braucht unter Umständen militärische Mittel, Sanktionsmittel oder innerstaatlich die Polizei, weil eben die Menschen nicht einfach gewaltfrei sind. Ich verstehe immer das Ziel, oder wenn ich gefragt werde, ja, das Ziel sollte doch sein, und da habe ich das Gefühl, das kann interreligiös oder interkulturell, also kulturübergreifend, glaube ich einfach, dass wir schlussendlich einen Frieden wollen. Und wie wir den sichern, erreichen, ja, da gibt es dann unterschiedliche Diskussionen. Aber es ist schon spannend, weil man sagt häufig, wir sind schon eine pazifistischere Gesellschaft auch schon. Und in der Politikwissenschaften wird häufig da den Gegensatz gemacht zwischen heroischen Gesellschaften und postheroischen Gesellschaften. Mit dem Verweis, dass gewisse europäische Gesellschaften eben postheroisch sind, also mit einer Aversion gegen Gewalt, gegen Töten, wo Sicherheit wichtiger ist, wo das Individuum wichtiger ist, als sich zu opfern für das Ganze. Es zeigt sich auch, wenn man, letzthin kam wieder eine Gallup-Umfrage heraus, wo die Frage gestellt wurde, sind Sie bereit, wenn ihr Land in einem Konflikt ist, für ihr Land zu kämpfen. Und da sieht man, dass westmitteleuropäische Länder ein sehr tiefes Ja haben. Mhm. Gegen andere Gesellschaften oder Länder haben dann ein sehr hohes Ja. Also da gibt es schon Unterschiede. Wir sind schon in einer anderen Gesellschaft oder in einer friedfertigeren der. Aber die Frage ist, ob das bleibt und sich weiterentwickelt oder eben kippt oder ob man gezwungen wird, das Ganze wieder zu drehen, weil die Bedrohung real wird.
Du hast das Wort Pazifismus schon ganz wunderbar erzählt, wie viel Schattierung es da ja auch gibt. Ich möchte ein anderes Wort aufgreifen, was du gesagt hast, und zwar die Utopie. Wenn wir von zum Beispiel Ernst Bloch kommen, der da sich ja viele Gedanken zugemacht hat, dann ist da drin ja schon angelegt, dass es nicht eben Utopos aus dem Griechischen ist ja der Nicht-Utopos. Ort, also Utopie, ein Nicht-Ort, etwas, was es nicht gibt und vielleicht auch nie geben wird, sondern in diesem Begriff ist schon angelegt, dass aus dem Nicht-Ort ein Vorort wird. Und da findet sich dann plötzlich wieder Realismus und Utopie zusammen. Also ein realistischer Vorort, eine realistische Utopie, und das wäre dann vielleicht auch der Zirkelschluss an den Anfang. Ich glaube, die christliche Hoffnung, die ist tatsächlich eine realistische Utopie, die Energie und Kreativität freisetzt, diese realistische Utopie auch erfahrbar zu machen im Hier und Jetzt.
Ja, ich danke euch beiden für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank, das war wieder sehr spannend. Danke für die Fragen und die Diskussion.
Merci. Ich habe euch zum Abschluss wie immer ein kurzes Zitat mitgebracht, diesmal sehr kurz. Es ist von Karl Barth.
Lichtreflex.
Wenn du Krieg nicht willst, bereite Frieden vor. Sorge für eine bessere Organisation des Friedens. Und ich habe euch noch zwei Literaturtipps. Erstens, wenn ihr mal ein wirklich dickes Buch lesen wollt, es gibt das Handbuch Religion in Konflikten und Friedensprozessen. Das ist von 2024. In zwei Bänden habt ihr dort fast 100 Beiträge in den zentralen Kategorien Recht, Gewalt und Frieden. Und einen dieser Beiträge hat mein Kollege David Zaug verfasst. Den hatten wir hier zu Gast im Podcast Reflex 2 zu Migration. Er hat zusammen mit Antonius Liedhegener nämlich über das Friedensprojekt EU geschrieben und welche Rolle Kirchen darin spielen. Und zweitens verweise ich euch noch gerne auf den EKS-Blog. Dort gibt es einige gute Texte zum Thema Frieden und Gewalt von Frank Mattwig. Merci fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ihr findet diesen Podcast nicht nur auf der Webseite eks-ers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und den gängigen Plattformen wie Spotify. Abonniert uns doch da und verpasst keine der neuen Folgen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. Die nächste Ausgabe Reflex gibt's dann wie immer in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye!